Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich. Und mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, dass er Zeit hat, ist Herr Dr. Cengiz Günay. Cengiz, herzlich willkommen bei
Danke
Care.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und bevor ich ihn ganz kurz vorstelle, unsere beiden Institutionen, Care Österreich und das OIEP, das Institut, das Österreichische Institut für Außenpolitik, sind nicht nur durch eine Zusammenarbeit verbunden, sondern ich habe auch die große Ehre und Freude, dass ich seit ein oder zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, auch im Vorstand des OIEP sein darf. Das sei gleich am Anfang gesagt. Wie immer möchte ich auch heute unseren Gast kurz vorstellen. Cengiz Günay ist seit April 2022 der Direktor des OIEP und zuvor war er bereits als stellvertretender Direktor tätig. Zudem ist er seit 2008 als Lektor an der Universität Wien tätig und unterrichtet in den Bereichen Politikwissenschaft, internationale Entwicklung und Orientalistik. Er hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht, zahlreiche Forschungsaufenthalte gemacht, aber über das sprechen wir jetzt lieber in unserem Gespräch. Und ich möchte gleich einsteigen. Das Österreichische Institut für internationale Politik, das du also seit vielen Jahren leitest und in deiner Eigenschaft als Leiter dieses Instituts möchte ich dich fragen, wie ist dein Blick eigentlich, was für eine Rolle haben aus deiner Sicht, aus deiner beruflichen Erfahrung, große Institutionen oder Organisationen wie CARE in dieser ganzen Gemengelage, in der wir uns jetzt gerade befinden, die ja durchaus als sehr spannend und auch sehr gefährlich zu bezeichnen ist?
Ich glaube, humanitäre Organisationen wie CARE spielen schon seit langem eine wichtige Rolle, werden aber in der nächsten Zukunft wahrscheinlich sogar eine noch wichtigere Rolle spielen, wenn es um humanitäre Hilfe geht. Infolge des Zweiten Weltkrieges ist es zu einer Art, also durch die Vereinten Nationen, die Erklärung der Menschenrechte, hat sich der Multilateralismus wurde auf die Ebene des Multilateralismus wurden humanitäre Fragen gestellt in vielerlei Hinsicht und Multilateralismus heißt einfach, dass es Themen gibt, die nicht auf einer bilateralen, zwischenstaatlichen, also zwischen Staat A und B gelöst werden können und sollten, sondern auf einer größeren globalen Ebene, wo eben mehrere Akteure, staatliche Akteure involviert sind.
Wie zum Beispiel, wir müssen unseren Hörern und Hörerinnen jetzt
zum Beispiel die Vereinten Nationen. Die sind natürlich das Paradebeispiel für eine multilaterale Organisation, aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, wie zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen oder Ähnliches, wo man...
Die Europäische Union.
Die Europäische Union ist natürlich so ein Zwischending, das ist ein intergouvernementales System, das auch multilateral ist, das stimmt, aber natürlich ein Staatenbund ist. Das andere ist eine Organisation, eine internationale, wo zu bestimmten Themenbereichen ein Konsens gesucht wird. Und Humanitarismus oder humanitäre Hilfe war lange Zeit durch dieses multilaterale System stark gestützt. Wir sehen die Erodierung dieses Systems. Das ist jetzt nicht nur mit Trump in den USA. Das
war schon lange vorher, oder?
Das hat schon vorher eingesetzt.
So die letzten 10 Jahre, würde ich sagen.
Die letzten 10 Jahre haben wir immer mehr gesehen, wie das eigentlich den Bach hinuntergeht und immer mehr eigentlich bilaterale Abkommen gesucht werden, beziehungsweise Deals auch immer mehr in den, also Deals haben ja nicht erst mit Trump begonnen. Es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel diesen Migrationsdeal zwischen der EU und der Türkei.
Nur jetzt ist er besonders negativ konnotiert, würde ich sagen.
Ja, weil es jetzt um eine, verbunden ist mit den USA, die als natürlich stärkste globale Kraft weiterhin noch, dieses Gewicht einsetzen, um einen Deal in ihrem Sinne zu erzielen. Also da ist gar nicht mehr der Anspruch, dass beide Seiten irgendwie eine Zufriedenheit erlangen, also ein Win-Win, eine Win-Win-Situation, sondern es ist eigentlich ein Bullying, das dem vorausgeht und dann wird der andere in die Ecke getrimmt. Das ist die Art, wie Trump Deals macht zum Beispiel.
Wobei man doch wirklich sagen muss, wir haben das ja schon das letzte Jahrzehnt gesehen und ich glaube auch schon davor, dass gerade die USA als stärkste Kraft der Vereinten Nationen, also sehr säumig waren, ihre Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Man hat halt nicht so offen, man hat schon drüber gesprochen, aber nicht die Repräsentanten des Staates haben so drüber gesprochen. Mhm. Also quasi, das ist uns eh jetzt ein bisschen egal oder treten gar aus einer großen Organisation. Das hat es nicht gegeben. Aber die Vereinigten Staaten waren schon viele Jahre säumig im Zahlen der Mitgliedsbeiträge, was natürlich auch eine gewisse Schieflage dann erzeugt hat. Und was ich, weil ich habe jetzt auch eine globale Rolle bei CARE übernommen seit 6 Monaten.
Gratuliere.
Ich vertrete CARE weltweit im sogenannten Steering Committee for Humanitarian Response und das berichtet direkt an das Interagency Standing Committee der Vereinten Nationen. Und was mir ein bisschen vorkommt, vielleicht bin ich gespannt auf deine Einschätzung, es entsteht jetzt gerade aus der Gemengelage, die wir jetzt sehen, schon so ein kleines bisschen ein möglicherweise nicht nur gesunder Wettbewerb zwischen großen NGOs, wie wir das sind, gibt es ja auch zahlreiche andere, wir arbeiten übrigens unter UN-Mandat, und dem großen multilateralen Player, weil viele Staaten darüber nachdenken, halt die Mittel generell zu kürzen und wir uns jetzt quasi, wenn ich es ganz unprofessionell sage, quasi balgen können mit den Institutionen der Vereinten Nationen, wer was wo macht. Dabei haben wir klar unsere Rollen beide zu spielen, sowohl die multilateralen großen und auch große NGOs im Generellen. Wie CARE ist, wie siehst du das? Täusche ich mich oder ist das Gefühl richtig?
Das ist genau das, was ich eigentlich gemeint habe, warum es eine größere Rolle spielen wird. Wir sehen einerseits die großen Player sich aus diesem Multilateralismus zurückziehen. Das schwächt natürlich diese Institutionen und ihre Möglichkeiten. Aber es ist ja nicht nur so, dass sie ihre Kapazitäten aus den multilateralen Organisationen rausziehen, sondern die auch auf staatlicher Ebene reduzieren. Das heißt, die Bereitschaft, humanitäre Hilfe woanders zu leisten, nach Krisen zu intervenieren und Aufbauhilfen zu machen und so weiter, hat stark abgenommen, vor allem im globalen Norden, wo es natürlich jetzt auch Finanzprobleme, also wirtschaftliche Umschichtungen gibt und Ressourcenknappheit eine immer größere. Und das wirkt sich darauf aus, dass man immer weniger Ressourcen für solche wichtigen Fragen, die woanders wo stattfinden oder Probleme, die in anderen Weltregionen sind, dass man da Gelder locker macht. Und da kommen jetzt die internationalen Organisationen einerseits hinein, die diese Lücke immer mehr füllen müssen, selbst auch eine Art Multilateralismus repräsentieren. Also CARE ist ja eine internationale Organisation mit vielen beteiligten Stakeholdern. Aber auch die können das nicht alleine machen. Man braucht auch lokale Partner zusätzlich.
Genau.
Nicht? Und
genau.
Das sieht man eine Neugewichtung, wo staatliche Akteure eigentlich weniger Involvierung haben, immer mehr, und das Ganze eher in den zivilgesellschaftlichen, privaten Bereich geht, wo verschiedene Strukturen sind, internationale, multilaterale, die aber mit regionalen und lokalen zusammenarbeiten. Im Übrigen kann ich das vielleicht auch so anschaulicher machen. Wir sehen sowas Ähnliches ja auch hier mitten in unserer Gesellschaft, wenn es zum Beispiel um die Betreuung von alten oder pflegebedürftigen Leuten geht. Der Staat zieht sich immer weiter zurück und überlässt eigentlich diese Aufgaben karitativen Organisationen.
Und der Zivilgesellschaft, vornehmlich den Frauen der Zivilgesellschaft.
Genau, die dann wieder mit kleineren Gruppen zusammenarbeiten, die Pflegerinnen aus Rumänien oder sonst irgendwo organisieren. Ja, also diese verschiedenen Ebenen gibt es ja auch schon mitten in der Gesellschaft. Man muss das gar nicht nur in der internationalen Politik
sehen. Ist das aus politikwissenschaftlicher Sicht effizienter, das so zu machen?
Ja und nein. Ich glaube, diese privaten zivilgesellschaftlichen Organisationen können vielleicht vieles anders und besser machen, als wenn das staatlich organisiert wäre. Aber es fehlt natürlich das Pouvoir. Also wenn der Staat sich zurückzieht aus manchen Bereichen und das der Zivilgesellschaft oder eben bestimmten Organisationen in der Zivilgesellschaft überlässt, ist auch weniger Lenkungsmöglichkeit da.
Ja, also die das heißt, idealerweise in beiden Bereichen, die wir gerade angesprochen haben, da sein sollte.
Natürlich. Es ist eigentlich ein Managen der Situation, aber nicht eine Formung oder Lenkung. Also zivilgesellschaftliche Organisationen können keine Politik in dem Sinn machen, nicht? Also sie können aufmerksam machen, sie können Gelder lukrieren und dafür aufbringen und so weiter, aber sie können keine politischen Entscheidungen
machen. Unsere Hörer und Hörerinnen hören schon, wir haben heute einen ganz spannenden Gast, weil das erklärt jetzt auch gleich, beantwortet eine Frage, die ich oft gestellt bekomme und ich beantworte sie sehr ähnlich. Naja, nach Jahrzehnten der Entwicklungszusammenarbeit ist die Bilanz eigentlich nicht so gewaltig groß, wie man meinen könnte. Und meine Antwort darauf ist immer, ja, weil wir halt auch nicht Staaten verändern können. Ja, die Red Lines für alle großen Organisationen sind da, wo dann eine Landgesetzgebung, eine gesetzliche Gleichstellung von Männern und Frauen legistisch gemacht werden muss und das müssen natürlich staatliche Institutionen übernehmen. Man kann als große NGO das sogenannte die Anwaltschaft betreiben, man kann Informationen, Meetings ermöglichen, das kann man alles tun, aber die letzten Schritte, die einen Staat formen, die kann keine NGO machen, ist vielleicht auch gleich ein Beitrag zur Klarstellung, zur allgemeinen Diskussion, die ja jetzt auch im Nachklang des deutschen Wahlkampfs aufgekommen ist, was denn eigentlich eine NGO sei und was die Hidden Agendas von NGO ist. Da kann ich gleich reinen Herzens sagen, er hat überhaupt keine Hidden Agenda. Wir arbeiten zwar weltweit mit Regierungsgeldern, aber wir bekämpfen Armut und wir leisten in allererster Linie Katastrophenhilfe und haben einen Schwerpunkt auf Mädchen und Frauen. Jetzt, bevor wir zum nächsten Themenblock gehen, würde ich dich trotzdem auch bitten, uns ein bisschen was ad personam zu erzählen. Weil erstens interessiert es mich selber und vielleicht interessiert es auch viele andere Leute. Ja. Du hast einen türkischen Background, habe ich das richtig ausgedrückt, bist aber ein Österreicher.
Ich bin beides.
Du bist beides.
Ich bin beides. Ich bin Sohn eines türkischen Staatsbürgers und einer Österreicherin. Meine Eltern haben sich in Österreich kennengelernt. Mein Vater ist zum Studium hierher gekommen. Aber meine Kindheit habe ich in der Türkei verbracht. Und für mich, ich fühle mich zu beiden Gesellschaften und Kulturen zugehörig. Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Und ich bin, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass man mehrere Identitäten in einer Person verbinden kann. Es ist zwar für alle gültig, aber es ist gerade, wenn es um nationale Identitäten oder kulturelle Identitäten geht, immer so ein Entweder-Oder-Denken in der Gesellschaft noch weiterhin verankert.
Man kann mehrere sein. Ist das ein österreichisches Spezifikum, diese Verankerung? Weil es gibt ja doch Staaten, die wesentlich freigebiger sind.
Wie die USA zum
Beispiel. Mit Doppelstaatsbürgerschaften. Ja. Also generell sind wir ja sehr sparsam. Ja.
Also das ist etwas, was ich sehr kritisiere.
Ja, wir wollen immer, dass man sich entscheidet,
oder? Ja, also ich vergleiche das, den Zugang zum österreichischen zur Staatsbürgerschaft ein bisschen mit, was ich in der Biografie von Marie Antoinette von Stefan Zweig gelesen habe, wo die Marie Antoinette mit 13 verheiratet wird an den französischen Kronprinzen und sie kommt da mit einem Tross zum Rhein. Und mitten im Rhein ist eine künstliche Insel aufgebaut, wo ein Gebäude ist mit drei Zimmern drinnen. Sie kommt in das erste Zimmer hinein, wird splitternackt ausgezogen, muss ihren Hund, ihre Zofe als 13-Jährige alles zurücklassen, tritt in den Mittelraum, wird dort gewaschen, gereinigt und dann in den dritten Raum, da wird sie neu eingekleidet, kriegt einen neuen Pudel und eine neue Zofe und ist dann sozusagen französische Kronprinzessin. Das ist ein bisschen so wie eine Taufe und die österreichische Staatsbürgerschaft ist mit dieser Logik verbunden. Leute sollen sich ewig beweisen, dass sie es wert sind, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen, beziehungsweise ist es sollen sie alles lossagen, was sie bisher ausgemacht hat. Und das ist,
wirklich unmöglich.
Das ist unmöglich.
Dein Beispiel, wir kennen alle die glücklose Geschichte und das tragische Schicksal unserer Prinzessin in Frankreich. Und gleichzeitig ist es auch ein Beispiel, was Frauen sich schon historisch alles gefallen lassen.
Ja, einen Mann hätte man das wahrscheinlich nicht.
Weil ich bezweifle, dass man einen Kronprinzen, der wäre schon gar nicht eher gereist, sondern da früher sind ja immer die Frauen gereist. Aber wie auch immer.
Ja.
Wir können jetzt natürlich nicht zu politisch werden, denn ich vertrete kein Institut für Außenpolitik, sondern eben eine Nichtregierungsorganisation, die mit staatlichen Geldern arbeitet, aber trotzdem keiner politischen Gesinnung anhängig ist, bin auch ich als Person nicht. Ich bin also keinerlei Parteimitglied oder Ähnliches.
Bin ich im Übrigen auch nicht.
Habe natürlich eine politische Meinung, das ist klar. Aber mit deinem Background, es ist ja in der Türkei ein bisschen, also ich würde als Europäerin sagen, wir haben ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zur Türkei, weil einerseits ist es ja so eine Art Pufferstaat und hilft uns auch, du hast es eh schon angesprochen, beim sogenannten Flüchtlingsdeal, der wirklich, also das war wirklich ein Deal. Ich hatte auch die Möglichkeit, mit einem der Architekten dieses Deals, mit dem Herrn Knaus, den du sicher auch kennst, drüber zu sprechen. Sehr, 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 sehr spannend. Aber andererseits, also das wollen wir schon. Das wäre auch immer in der Türkei jetzt, über das möchte ich gar nicht groß reden, regiert, dass man uns, ich sage es jetzt auch einmal unprofessionell, die Flüchtlinge ein bisschen vom Hals hält, weil ja das große Top-Thema sämtlicher Innenpolitiken ist. Aber andererseits wollen wir dann auch nicht, dass die Türkei vielleicht ein Mitglied der Europäischen Union ist. Also wir sind schon sehr hin und her gerissen. Gleichzeitig ist es, glaube ich, die zweitgrößte Gruppe mit dem Migrationshintergrund nach unseren deutschen Nachbarn, glaube ich, sind türkischer Abstammung. Also wir sind ein bisschen zerrissen auf dem Gebiet, oder?
Sehe ich das falsch? Nein, du hast recht. Ich meine, das ist eine komplexe Frage und Gemengenlage jetzt, die damit zusammenhängt. Zum einen hat vieles, und ich war gestern bei einer Diskussion im Burgtheater, wo auch also die Emotionen zum Teil dann in der Nachbesprechung hochgekocht sind, wenn es um die Frage Türkei, Osmanisches Reich und so weiter geht. Das ist in Österreich insofern ein Politikum, weil ich, und ich sehe das als einen Ausdruck der österreichischen eigenen Identitätskrise. Österreich ist ein Überbleibsel von einem Großreich, das bei Weitem nicht mehr die Rolle spielt, die es einmal gespielt hat. Es hat zusätzlich ein Identitätsproblem. Wir sprechen zwar Deutsch, aber sind keine Deutschen. Was macht uns aus, nicht? Und allein der Name ist ein bisschen Programm, das Reich im Osten. Und nun fehlt uns jetzt das Reich, ja? Und also Österreich hat ein bisschen historisch betrachtet für sich beansprucht, diese Mission, den Osten zu domestizieren, zu kontrollieren und zu wissen, was sozusagen dort.
Also sieht man in unserer Geschichte ja.
Sieht man in der Geschichte und wir versuchen uns ja auch immer als so ein Versteher des Ostens auch gegenüber dem Westen. Aber da hängt etwas, spielt da mit. Wir fühlen uns auch nicht ganz als Westen. Wir wissen eigentlich, dass wir auch im Osten irgendwie ziemlich viele Wurzeln haben.
Und also wir oszillieren zwischen Ost und West.
Ost und West.
Man sagen,
genau. Und das Gegenüber historisch lange Zeit war halt das Osmanische Reich. Die Türkenbelagerung spielt eine wesentliche Rolle in den Österreichern. Das ist nämlich sozusagen unser Geschichtsnarrativ. Ja? Ja. Das macht einen Sinn, warum es uns gibt, weil wir sozusagen den Westen, das Bollwerk des Westens gegen den Osten. Und aus diesen historischen Erzählungen heraus, glaube ich, ist auch so eine Allergie und beziehungsweise eine Gereiztheit gegenüber all dem, was aus der Türkei kommt, mit der Türkei zu tun hat. Ich bemerke weniger Gereiztheit, wenn es zum Beispiel um Staaten in der MENA-Region oder so geht oder auch um den Balkan. Ja, ich würde sagen, es ist die Türkei.
Ja gut, der Balkan war ja historisch. Also
ja, aber sieht man schon auch als so domestiziermäßig. Ja. Also dass man es sozusagen, wir sind besser. Das ist ein bisschen so eine Grundhaltung, auf die mitschwingt. Und ich glaube, dass das Türkische dem etwas entgegensetzt und daraus auch ein Konflikt entsteht. Ich merke zum Beispiel in Diskussionen das Interesse an Erdogan und Autokratisierung und all den negativen Dingen, die leider in der Türkei passieren, ist enorm groß, weil es eigentlich ein Vorurteil in einer gewissen Weise bestätigt. Weniger offen sind die Leute oft auch in den Medien, in der Berichterstattung über die großartige Protestbewegung, die jetzt stattfindet, die wirklich inspirierend ist, wo junge Leute alles riskieren und auf die Straße gehen, das passt nicht so ganz in das Bild, das man gerne so vom östlichen Tyrannen haben möchte. Und ich glaube, aus dieser historischen, dass diese historischen Narrative den Blick in vielerlei Hinsicht verstellen,
ja, das glaube ich
die
auch.
Kenntnis über das Land gering ist und das halt wiederum Vorurteile bestätigt.
Naja, vor allem, wir sollten nicht unsere generell nicht nur in Bezug auf die Türkei, wir sollten generell nicht unsere Vorurteile anhand von historischen Narrativen perpetuieren, weil sich alles so dramatisch schnell ändert und wir heute ja ganz andere Player am Plan sehen und einer davon ist die Türkei.
Ja.
Nicht nur in der MENA-Region, in nach Zentralasien rein. Ich meine, die sind ein großer Player und man sollte, also ich finde, wir sollten eher uns auf heute konzentrieren und das, finde ich, hat man auch ein bisschen schon beim arabischen Frühling gesehen, dass die Gegenbewegung, zuerst wurde sie hochgejubelt, dann hat es nicht funktioniert und dann hat man wieder alles irgendwie ein bisschen vergessen, was wahrscheinlich auch normal ist, wenn man nicht tagtäglich damit konfrontiert ist.
Eins muss ich sagen, Europa und der Westen an sich bevorzugen schon seit längerem Stabilität gegenüber Wandel. Ja, also Hauptsache, das ist dort stabil und keine Unruhe, dass die uns die Flüchtlinge fernhalten und keine chaotischen Verhältnisse sind, dass für Sicherheit und Ordnung gesorgt wird, mögliche radikale Tendenzen niedergehalten werden und so weiter. Das ist die Aufgabe, die diese Länder am Rande Europas erfüllen sollen, also europäischer Sicht. Und das sind solche Dinge wie Proteste, Demokratiebewegungen.
Das sind gar nicht eingepreist.
Das sind Dinge, die Veränderung und Unsicherheit mit sich bringen. Deswegen ist jetzt auch zum Beispiel die Unterstützung für die Opposition in der Türkei quer durch Europa und auch in Österreich äußerst gering. Wobei alle auf den Erdogan schimpfen, aber jetzt ist er ein sozusagen Partner, auf den man bauen kann, der Stabilität verspricht.
Überhaupt, wenn man die anderen Partner jetzt in einem unmittelbaren Vergleich stellt.
Ja.
Das heißt, wir sind da nicht ganz, aber das waren wir wahrscheinlich nie und das sind auch andere Länder nicht, wir sind da nicht ganz ehrlich auch in unseren Außeninteressen und verfolgen natürlich heute die meisten Länder ihre eigenen Interessen.
Absolut.
Und von dem her sehen wir, was wir jetzt sehen. Ich würde ja sagen, ganz leidenhaft aus meinen wenigen Aufenthalten, die ich in der Türkei hatte, dass uns eine Menge verbindet.
Absolut, ja.
Und dass wir eigentlich gut beraten wären, wenn wir Staaten nicht nur als Pufferzonen zum Abhalten der Flüchtlingsproblematik sehen. Glaubst du, dass die Türkei gehindert wird oder ist es, sagen wir jetzt ganz erlaubt, ein gutes Geschäft für die Türkei, dass sie so ein Pufferstaat für Millionen von Flüchtlingen immer noch ist?
Das ist auch, also hat auch verschiedene Ebenen. Die türkische Regierung unter Tayyip Erdogan hat eine Open-Door-Policy verfolgt, vor allem also gegenüber syrischen Flüchtlingen. Aber sie haben auch lange Zeit so eine Art Golden Visa eingeführt, wo Leute aus verschiedenen Ländern in der Türkei, wenn sie, das war ein Versuch, um den krisenbehafteten Immobiliensektor ein bisschen aufzupäppeln, wo Leuten, wenn sie eine Investition, ich glaube, das war damals 150.000 Euro, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, eine Investition über 150.000 Euro gemacht haben, die türkische Staatsbürgerschaft verliehen wurde. Das haben wahnsinnig viele Russen, Afghanen, Iraner, aber auch Syrer und andere in Anspruch genommen, die aus krisenbehafteten Ländern kommen, dadurch eine türkische Staatsbürgerschaft und eine Bleibe in der Türkei bekommen haben. Die Opposition wirft der Regierung vor, dass sie dadurch eine Art Umfärbung der Wählerschaft herbeiführen will, weil das oft Leute sind aus konservativ-islamischen Ländern, die der AKP von Präsident Erdogan, der Regierungspartei, eher zugetan sind als der säkularen sozialdemokratischen Opposition und die natürlich wahlberechtigt sind tatsächlich.
Das ist eine, wenn man die Staatsbürgerschaft hat, dann ist
das ist eine Dimension. Die andere Dimension ist, ich möchte gar nicht das in Abrede stellen, dass man da auch eine humanitäre, glaube ich, Vision gehabt hat und durch die Gegnerschaft gegenüber dem syrischen Regime tatsächlich da die verfolgten Leute aufnehmen wollte. Im Übrigen leben die auch nicht unter so einfachen Bedingungen. Die sind dort geduldet, haben gar keinen Flüchtlingsstatus.
Wie in all den Ländern außerhalb von Syrien, die auch so hin und her schwanken zwischen geduldet und manchmal halt weniger, weil auch die eigenen Bevölkerungen mit Währungskrisen zu tun haben, mit einer hohen Arbeitslosigkeit.
Genau so ist es.
Jugendarbeitslosigkeit.
Und Rassismus auch inzwischen, muss man sagen.
Also das gibt es überall, nicht nur. Das
gibt es viele Anfeindungen leider auch.
Ja. Aber es wird halt wirklich auf dem Rücken von Millionen von Flüchtlingen ausgetragen, für die eine Summe wie 150.000 Euro, also schier nicht finanzierbar wäre, muss man auch sagen. Also die tägliche Betreuungsgelder, möchte ich jetzt da auch sagen, sind so zwischen 5 und 7 Euro Dollar pro Tag, die einem Flüchtling zukommen, inklusive dem, was er schon zu essen kriegt, da kann sich jeder vorstellen. Das ist dann genau die Gruppe, die überbleibt, die eben nicht sich leisten kann, eine Staatsbürgerschaft anzunehmen und die wirklich über Jahre in Zeltstädten dahin vegetieren. Und das ist auch etwas, was mich sehr, sehr als Europäerin beschäftigt, dass wir dieses Thema erstens ausschließlich als Problem sehen und zweitens, wie wir auch erwarten von Ländern, dass sie uns dabei helfen und damit umgehen. Und das, finde ich, ist möglicherweise auch kein Rezept für die Zukunft, dass wir ewig so stehen können.
Und ich würde sagen, dass ich glaube, viele Länder rund um Europa haben erkannt, dass Europa ein ernsthaftes Problem mit Migration hat, zumindest ein politisches
Problem damit.
Ein hochgeschaukeltes, auch bewusst, muss man sagen, von verschiedenen Gruppen. Und das macht natürlich Europa auch erpressbarer. Also ist nicht so, dass immer nur die Bösen rundherum sozusagen auf die Idee kommen, sondern die eigene Schwäche wird von anderen einfach natürlich in der internationalen Politik immer ausgenutzt. Dadurch manövriert man sich, indem man alle Beziehungen mit der Nachbarschaft über diese Migrationsfrage auf einmal aufbaut, begibt man sich in eine Abhängigkeit und verstellt sich natürlich andere Optionen.
Ich möchte an der Stelle sagen, dass also die Linie von CARE absolut nicht ist, dass wir sagen, es gibt hier keinerlei Probleme mit Menschen mit Migrationshintergrund und Geflohenen. Aber unsere Linie ist, das Wichtigste ist, dass man den Menschen vor Ort hilft, weil bis jemand nach Europa migriert, vergehen einige Jahre. Die meisten Menschen, das weiß man von den Vereinten Nationen, bleiben rund 7 Jahre in ihrer Region oder in ihrem angestammten Land. Ich möchte hier auch nicht den Eindruck erzeugen, dass alle Welt nur darauf wartet, in ein europäisches Land zu fliehen, weil da ist eine wahnsinnig lange Vorgeschichte, bevor das in Angriff genommen wird. Und sehr viele Menschen, mit denen ich sprechen konnte, fühlen sich in einem Nachbarland zu ihrer Herkunftsregion, wie wenn ich aus Syrien komme, fühle ich mich in Jordanien oder auch in der Türkei viel mehr zu Hause, als das dann zum Beispiel hier oder in Dänemark oder wo immer wäre. Das darf man auch nicht ganz übersehen.
Nein, aber man darf diese Länder natürlich nicht alleine lassen.
Genau.
Das sind ja wirtschaftlich nicht wahnsinnig starke Länder. Und ich glaube, wenn man investiert in den auch in den Wiederaufbau Syriens jetzt zum Beispiel, wäre das eine vorbeugende Maßnahme.
Absolut.
Aber man muss sagen, die Politik ist immer kurzfristiger in ihrer Planung. Das sind ja langfristige Investitionen, die sich auch nicht gut verkaufen lassen innenpolitisch. Und das ist ein Problem. Also, dass man kaum mehr langfristige Strategien entwickeln kann, weil alles so auf einer Projektbasis ist und dann schnell auch mit Ergebnissen daherkommen muss.
Absolut. So, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, gar nicht so viel über dich persönlich. aber du hast gesagt, du fühlst dich in beiden Kulturen zu Hause und du bist ein Beispiel, wie es in beiden
immer mehr Identitäten in sich
vereinigen kann. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Das Burgtheater ist ja ein weltoffener, spannender Ort. Und gestern hat es so eine kleine Kooperation gegeben, oder? Mit eurem Institut. Viele Hörer und Hörerinnen haben es vielleicht schon gesehen. Ich würde es auf alle Fälle empfehlen, sich es anzuschauen. Akims Traum ist jetzt eines der Stücke, die irgendwie dem Wiener Publikum ein Stück osmanische Geschichte vermitteln sollen. Wenn du ganz kurz uns nur sagst, was dein Eindruck war mit deiner, gesehen jetzt mit deinen zwei Identitäten.
Ja, also da habe ich auch zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, ich finde es einerseits gut, dass es etwas über das Osmanische Reich gibt, das im Burgtheater gespielt wird. Ich merke auch in meiner Funktion an der Uni, ich unterrichte zu Nahost und also der Region im Weiteren. Und da geht es natürlich auch ums Osmanische Reich immer wieder, wie wenig Wissen vorhanden ist. Das ist ein Riesenreich gewesen, das eigentlich sich deckt mit dem Oströmischen Reich in seiner Ausdehnung, in vielerlei Hinsicht auch viele Traditionen von Ostrom übernommen hat. Das wird da im Stück auch ganz gut herausgearbeitet. Und eigentlich ein europäischer Player war in vielerlei Hinsicht. Und dennoch ist so wenig Wissen darüber vorhanden und so wenig Interesse auch. Also aus der Perspektive finde ich es gut. Ich weiß nicht, ob es die beste Form ist, das Osmanische Reich den Leuten näher zu bringen. Ich finde, es sind manche Textpassagen sehr sperrig gewesen, aber auf alle Fälle ist es ein sehr wortgewaltiges, bildgewaltiges Stück, das einen doch beschäftigt, sagen wir mal so.
Ja. Und ich finde, es war eine fulminante schauspielerische Leistung.
Ja, das finde ich auch.
Und ich finde, es gibt viele Wege, sich dem Osmanischen Reich der Beziehung zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich anzunähern. Ja. Und dazu halte ich es durchaus für einen gelungenen
Vielleicht interessieren sich jetzt mehr Leute dafür.
Also wie ich war das Stück voll.
Ja, es war voll.
Und jetzt noch zum OIEP.
Ja.
Ihr macht ja wirklich interessante Vorträge. Ich würde wirklich gern öfter kommen, es erlaubt meine Zeit nicht, aber ihr macht spannende Podiumsdiskussionen, ihr habt tolle Experten, ihr schreibt Positionspapiere. Was motiviert dich, das zu tun, wenn du dir die Weltlage anschaust, und wird das, es ist nie genug Aufmerksamkeit, aber wird das genug gesehen und auch verstanden?
Also, was mich motiviert, ist wahrscheinlich zunächst, wie ich dazu gekommen bin, sicherlich meine persönliche Geschichte gewesen, dass ich zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bin und immer schon ein Interesse für Internationales und internationale Politik und ähnliche Dinge gab. Ich war immer auch politisch sehr interessiert. Das war sicher mein persönlicher Antreiber. Warum ich glaube, dass heute mehr denn je so ein Institut wie unseres, wir sind ein außeruniversitäres, überparteiliches Forschungsinstitut, das nicht an die Zwänge gebunden ist, dass die Unis oft zum Beispiel haben oder Leute, die an Unis arbeiten. Man muss dazu sagen, dass sich die akademischen Karriereperspektiven sehr verändert haben. Man muss sich einen Namen machen in einem Spezialgebiet, um dann auch eine Stelle an einer Uni zu bekommen. Das heißt, die Leute werden immer weiter in Spezialisierungen hineingetrieben, die sich, und viele trauen sich dann gar nicht mehr, außerhalb ihres extrem spezialisierten Bereiches eine Aussage zu den Entwicklungen in der Welt zu machen. Wobei ich glaube, dass das immer wichtiger wird, Dinge einordnen zu können, kategorisieren zu können, Trends.
Das Framing quasi,
genau,
oder?
Also genau, wo läuft es hin, was passiert gerade? Und das ist etwas, was wir können. Mhm. Also wir sind nicht an diese Vorgaben gebunden, haben jetzt nicht diesen gleichen Stress und haben sogar die Mission, uns dazu zu äußern, was gerade in der Welt passiert und die Dinge zu analysieren und einzuordnen. Das ist nebenbei gesagt immer schwieriger natürlich, weil so viele Dinge gleichzeitig passieren und die Welt immer volatiler wird.
Und auch komplexer.
Und immer komplexer.
Also einerseits braucht es die Spezialisierung, das ist ja in vielen Fachbereichen so. Andererseits braucht es aber immer diese Einordnung und das Framing.
Absolut.
Also gerade auch in der Außenkommunikation, weil ich glaube, sonst verliert man einfach das Publikum, das
absolut.
Wir beide brauchen, dass beide Institutionen sowohl
natürlich.
Als auch das OEP natürlich dringend.
Also wir machen, wie du richtig sagst, viele Veranstaltungen zu verschiedensten Themen. Aber natürlich ist das etwas, was nur Leute interessiert, die ohnehin schon interessiert sind. Also Leute, die nicht politisch interessiert sind an Entwicklungen in der Welt, kein Interesse haben, wird es nicht zu uns verschlagen. Das ist etwas, wir holen Leute, die schon ein gewisses Interesse haben, ab. Was wir auch zusehends versuchen, ist, dass wir nicht nur kommentieren, was da draußen passiert, sondern eigentlich auch darüber nachdenken, was wir, jetzt in dem Fall Österreich, als ein Akteur auch tun und verändern können in der Welt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Übung, weil gerade in einem kleinen Land wie Österreich man das Gefühl hat, wir schauen, wie so die Karawane bei uns vorbeizieht und die Ereignisse der Welt einfach irgendwie passieren. Wir sind noch immer eine Insel der Seligen,
Wird oft zitiert, ist auch was, worauf wir uns manchmal ganz gern zurückziehen.
Ja, aber und jetzt wir haben nicht mehr den Luxus.
So klein. Und wenn wir das ab und zu tun, wird es wahrscheinlich...
Wir haben nicht mehr den Luxus, wir müssen was tun und wir müssen Österreich auch international positionieren, weil das auch ein Beitrag für die europäische Positionierung
absolut.
Ist.
Absolut.
Und ich glaube, dass wir versuchen, einen bescheidenen Beitrag dazu zu leisten, durch Informierung der Öffentlichkeit, aber auch für jene Entscheidungsträger, die Interesse haben, indem wir Positionspapiere ändern.
Und da muss ich sagen, da gibt es ganz schön viele Überschneidungspunkte auch mit einer Organisation wie CARE. Also ich informiere mich gern und oft über außenpolitische Fragen mit den Publikationen des UIP und kann das auch nur allen Hörern und Hörerinnen empfehlen. Du hast zu bescheiden gesagt, das OIP leistet einen kleinen, bescheidenen Beitrag. Ich schließe mich da an, auch CARE leistet einen Beitrag zur Positionierung von Österreich in der Welt, aber auch in der CARE-Konföderation. Aber der wichtigste Beitrag, den wir beide leisten, ist zum einen wirklich ein echter Faktencheck, dass wir echte Fakten und deklarierte Meinungen verbreiten. Und bei CARE gilt natürlich auch ganz stark, unsere Mission ist Armut bekämpfen, Menschenleben retten und in großen Krisenherden zu intervenieren. Ich hoffe, dass wir noch viel gemeinsam machen werden. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, wenn er euch gefällt, dann bitte gebt uns eine Bewertung, empfehlt uns weiter. Ich freue mich auf viele weitere spannende Episoden mit anderen Gästen. Heute vielen Dank, Cengiz Günay, für das gute Gespräch.
Dankeschön, ich danke.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.